Hallo, ich bin Heinrich, 40 Jahre alt und ein sogenannter absoluter Beginner. Und ihr hört den Podcast Forever Alone. Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts über ungewollte Beziehungslosigkeit. Naja gut, um ehrlich zu sein, ist das sozusagen die Folge 1b, denn es handelt sich hierbei lediglich nur um eine Ergänzung zur ersten Folge. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, ganz kurz etwas Hausmeisterei. Bei der Nachbearbeitung der letzten Folge, der ersten Folge, wie man möchte, ist mir schon aufgefallen, wie ziemlich schlecht geraten sie ist. Das heißt, der Redefluss und das Tempo war nicht in Ordnung, die Sprechweise, die Betonung, alles war irgendwie monoton und langweilig. Das lag mit Sicherheit daran, dass ich, und das hatte ich in der ersten Folge ja auch gesagt, ein Skript ausgearbeitet hatte. Die meiste Arbeit mit Abstand ist in das Skript geflossen. Ja, das heißt, ich habe wirklich Wort für Wort, Satz für Satz aufgeschrieben, was ich sagen möchte und bin davon kaum abgewichen. Und vermutlich war das ein Fehler. Deshalb habe ich das jetzt so gemacht, ich habe hier letztlich nur ein paar Stichpunkte, damit ich weiß, was ich sagen möchte und den Rest werde ich einfach freestylen. Und mal gucken, ob das jetzt besser wird. Ich muss meinen Stil erst noch finden, ich muss schauen, was am Ende gut klingt, wie das Ganze so wird, dass man auch angehört werden möchte, dass man gut zuhören kann, ohne dass es anstrengend oder langweilig ist. Und das bedarf natürlich am Ende viel Übung. Aber auch natürlich Rückmeldung. Also wenn ihr besser fandet, mit einem ausgearbeiteten Skript zu arbeiten, weil das zum Beispiel dann alles viel dichter und viel schneller abgearbeitet war und mit weniger M- und L-Lauten, weniger Denkpausen und vielleicht auch weniger Versprechern auskam, dann schreibt mir das. Und wenn ihr denkt, nee, so diese freie Rede kommt deutlich besser an, da kann man wesentlich besser zuhören, dann schreibt mir auch das. Ja, also ich bin da wirklich auf euch angewiesen. Je mehr Rückmeldungen ich bekomme, umso eher kann ich mich auch auf euch einstellen. Nichtsdestotrotz wird auch diese Folge hier noch ziemlich viel Luft nach oben haben, dessen bin ich mir bewusst. Also die ersten Folgen müssen einfach als Übungsrunden verstanden werden. Aber nun zum Thema. Ja, ich brauche dieses Addendum, weil mir tatsächlich bei der Ausarbeitung für die erste Folge 1, 2 erhebliche Fehler unterlaufen sind. Denn ich hatte mir zum Beispiel ein Buch von Olaf Wickenhöfer bestellt, Unfreiwillige Singles. Ist eine Diplomarbeit, werde ich später auch mal besprechen, aber der entscheidende Punkt ist, das Buch heißt Unfreiwillige Singles. Das heißt, wir haben hier schon eine weitere Terminologie, die ich einfach vergessen hatte, mit in der letzten Podcast-Folge zu besprechen. Und das möchte ich hier nachholen. Ich kann zwar als Ausrede anbringen, dass ich das Buch zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte, aber es ist der Titel. Selbst wenn ich das Buch nicht bestellt hätte, kennt man es, weil der Titel ja bekannt ist. Aber schauen wir mal rein. Der Begriff geht auf die Psychologin Beata Küpper zurück, so führt Wickenhöfer aus. Und Beata Küpper hatte sich eigentlich nur mit Singles generell beschäftigt und wollte einfach wissen, in welchen Merkmalen unterscheiden sich Singles von Menschen, die in Beziehungen leben, in Paarbeziehungen. Und kann man das vielleicht statistisch erfassen, in welchen Eigenschaften sie sich signifikant, also sehr deutlich unterscheiden? Wohl im Zuge dessen ist sie auf unfreiwillige Singles erst gestoßen und hatte dann anschließend, oder um das Phänomen irgendwie zu beschreiben, den Begriff geprägt. In einer Studie befragte Küpper ihre Probanden und unterteilte sie erst einmal in Singles und in Menschen, die in Beziehungen leben. Und anschließend erhob sie mittels Fragen weitere Merkmale. Zum Beispiel fragte sie nach Merkmalen der Freiwilligkeit und dauerhaft des Beziehungsstatus. Und da merkt man schon, je nachdem wie die Fragen, diese Items genau erhoben werden, wird man früher oder später zwangsläufig auf sowas wie absolute Beginner oder so wie sie es nannte, unfreiwillige Singles stoßen. Wie unfreiwillige Singles zu verstehen sind, hat Wickenhöfer in seiner Arbeit hier auch ausgeführt und ich lese die Punkte mal einen nach dem anderen vor. Es sind 7 insgesamt. Für unfreiwillige Singles ist eine Partnerschaft deutlich wichtiger als für freiwillige Singles. Dies gilt insbesondere für Männer. Punkt 2. In der Häufigkeit des Verliebtseins unterscheiden sich die unfreiwilligen Singles nicht von den anderer Gruppen. Also ich habe mich in dem Moment erst gefragt, hä, was ist das für eine ganz komische Eigenschaft, für eine komische Kategorie, warum hat man das untersucht? Dann ist es mir aber schon klar geworden, denn ein Erklärungsansatz, warum Menschen vielleicht weniger in Beziehung kommen, länger und häufiger Singles sind oder vielleicht gar nicht in Beziehung kommen, könnte ja einfach sein, dass sie sich auch seltener verlieben und einfach es ganz wenige Persons of Interest gibt, mit denen man eigentlich bereit wäre, irgendeine Form von Beziehung einzugehen. Aber, und so hat Küpper vorausgefunden, dem ist wohl nicht so. Deswegen ganz interessanter Punkt. Punkt 3 lautet, unfreiwillige Single-Frauen fühlen sich begehrter als ihre männlichen Pendants. Wichtig, genau hinhören, beziehungsweise ich lese es nochmal genau vor, unfreiwillige Single-Frauen fühlen sich begehrter als ihre männlichen Pendants. Also nicht, dass sie sich generell für besonders begehrt halten, sondern nur im Vergleich zu den Männern, die von ungewollter Beziehungslosigkeit betroffen sind. Bezüglich des Wohlbefindens stellen die unfreiwilligen Single-Männer, das ist Punkt 4, die bei weitem unglücklichste aller Subgruppen dar. Also andere Subgruppen, so interpretiere ich das, sind dann halt eben Single-Frauen beziehungsweise unfreiwillig Single-Frauen oder eben Frauen in Beziehung, Männer in Beziehung, freiwillige Single-Männer und so weiter. Unter all diesen Untergruppen sind die unfreiwilligen Single-Männer die unglücklichsten. Und wer sich noch an die erste Folge erinnert, ich habe ja die Vermutung, dass Frauen mit Beziehungslosigkeit besser klarkommen, auch mit ungewollter Beziehungslosigkeit, als Männer. Anders als es eben die althergebrachte Erzählung suggeriert. Und durch diesen Punkt sehe ich mich darin bestätigt. Punkt 5. Unfreiwillige Singles sind unabhängig von ihrem Geschlecht offenbar besonders bindungsängstlich und verlassen eine bestehende Beziehung im Konfliktfall relativ schnell. Gut, bei der Frage nach absoluten Beginnern bzw. nach Menschen ohne Beziehungserfahrung ist dieser Punkt vielleicht auf andere Weise interessant, aber nicht auf die Art und Weise, dass sie Beziehungen besonders schnell verlassen, weil sie ja nie in einer waren. Generell aber möchte ich dazu anmerken, dass nur weil Bindungsängstlichkeit als ein wichtiges Merkmal für unfreiwillige Singles herausgearbeitet wurde, heißt das nicht, dass wir jetzt schlagartig Ursache und Wirkung kennen. Wir können anhand dieser Erkenntnis nicht sagen, okay, Bindungsängstlichkeit sorgt dafür, dass Menschen schwerer oder gar nicht in Beziehung kommen. Dafür braucht es immer mehr Forschung und das sagt Küpper auch selbst. Ich möchte das mal kurz einschieben, denn sie betont, dass ihre Untersuchungen trotz der zahlreichen empirischen Befunde keine Aussagen über die Ursache des Single-Daseins zulassen, sondern lediglich eine Beschreibung des augenblicklichen Zustandes der untersuchten Personen liefern können. Wörtlich sagt Küpper, warum Singles derzeit Single sind, ob bestimmte Personen eher Single werden oder umgekehrt, das Single-Sein sie anders hat werden lassen, beziehungsweise zurzeit anders sein lässt, bleibt offen. Typisch für die Wissenschaft, und ich schreibe genauso, ich bin zwar nicht in der Wissenschaft tätig, aber ich habe mir das auch angewöhnt, ein unfassbar langer Schachtelsatz. Deswegen versuche ich es nochmal vorzulesen, sodass man mir folgen kann. Warum Singles derzeit Single sind, ob bestimmte Personen eher Single werden, oder umgekehrt, das Single-Sein sie hat anders werden lassen, beziehungsweise zurzeit anders sein lässt, während sie Single sind, bleibt offen. Also wichtig ist, wir haben zu wenig Forschung zu diesem Thema, deswegen müssen wir generell einfach damit leben, dass wir viele Mutmaßungen anstellen können, die aber nicht überprüft worden sind oder deren Überprüfungsversuche zu mangelhaft, zu selten, zu unzureichend stattgefunden hat. Fahren wir aber fort. Punkt 6. Unfreiwillige Single-Männer zeigen sehr niedrige Werte in der Skala Maskulinität. Ich werde mich mal belesen, was das bedeutet. Jetzt kann ich dazu wenig sagen. Aber auch hier ist wichtig, Ursache und Wirkung können hier nicht einfach behauptet werden. Wir wissen noch nicht einmal, ob es überhaupt einen Wirkzusammenhang gibt. Also es kann rein zufällig sein, dass in der Stichprobe es so war, dass Männer mit ausgesprochen geringer Maskulinität, whatever that means, oder mit einer besonders ausgeprägten Bindungsängstlichkeit ebenso halt auch unfreiwillige Singles waren. Es kann Zufallsbefund sein, Das muss sich nicht zwingen, kann sich aber in anderen vergleichbaren Studien bestätigen. Während unfreiwillige Single-Frauen sich selbst als recht attraktiv einschätzen und einen hohen Anspruch an einen möglichen Partner haben, finden sich unfreiwillige Single-Männer sehr unattraktiv und haben einen niedrigen Anspruch bezüglich einer Partnerin. Ich erwähne es nochmal, bis es zu den Ohren rauskrümelt, wir wissen nicht, was Ursache und Wirkung ist. Ist das negative Selbstbild dieser Männer Ursache für die Beziehungslosigkeit oder ist die Beziehungslosigkeit Ursache für das negative Selbstbild? Wir sehen also, dieser Begriff ist weniger gut definiert, dafür ist er sehr gut beschrieben anhand von ein paar Befunden und die sind für diejenigen, die sich damit auskennen, auch nicht besonders neu. Aber wie sieht es mit der Begriffswahl aus? Ist denn unfreiwillige Singles ein guter Begriff? Na, hinsichtlich der Unfreiwilligkeit sind Küpper und ich uns ja einig. Aber ich halte Singles für die falsche Kategorie, denn die Begrifflichkeit Single ist ja schon sehr mit dem Beziehungsstatus konnotiert. Und ein Single kann aktives Sexleben haben zum Beispiel. Diese Unterscheidung zwischen Beziehung, also Partnerschaft und Sex, wird hier gar nicht so richtig vorgenommen. Und deshalb finde ich unfreiwillige Beziehungslosigkeit immer noch die beste Wahl. Der Begriff unfreiwillige Singles taucht allerdings auch in dem Buch von Arne Hoffmann Unberührt, Menschen ohne Beziehungserfahrung, Wege zur erfüllter Liebe und Sexualität auf. Und spätestens da gehen mir wirklich die Ausreden aus, denn das Buch habe ich schon eine Weile. Und in diesem Buch tauchen auch andere Begriffe auf. Zum Beispiel von Denis Donnelly. Und den Begriff finde ich ein bisschen lustig. Unfreiwillig keusche, also unfreiwillig keusche Menschen. Und das ist ein bisschen erstaunlich, weil als ich nochmal durchgeblättert hatte, habe ich mich gewundert, warum ich davon noch nie etwas gehört habe, obwohl ich das Buch dort gelesen habe. Gemeint ist damit involuntary celibacy, also wieder sogenannte Incels. Jetzt hat aber, und deswegen füge ich das nochmal ein, Denise Donnell nicht diese toxisch-männliche Subkultur mit menschenfeindlichen und vor allem frauenverachtenden Weltbildern gemeint und beschrieben, sondern halt eben genau das, worüber wir hier sprechen. Unfreiwillige Keusche, eigentlich hätten wir uns übersetzen müssen mit unfreiwillige Keuschheit, ist nach Donnelly genau das gemeint, was wir hier besprechen. Menschen, die große Probleme haben, in Beziehung zu kommen und vielleicht noch nie eine Beziehung hatten. Und in den Untersuchungen von Donnelly tauchten im Wesentlichen die gleichen Muster auf, wie schon bei Gilmartin, der den Begriff Love Shyness prägte. Ich zitiere mal kurz, der normale lebensgeschichtliche Ablauf sieht so aus, dass auf die ersten Verabredungen der erste Sex folgt, darauf die erste monogame Beziehung und darauf die Ehe. Personen, die dieser Verkettung nicht folgen, bekommen das trotz aller gesellschaftlicher Liberalität zu spüren. Um mit Goethes Wahlverwandtschaften zu sprechen, sie sind aus ihrer Bahn gefallen und finden nicht mehr hinein. Finde ich eine sehr gute Beschreibung. Küssen, Petting, was die Betreffenden im Teenageralter verpasst haben, lässt sich nicht mehr nachholen. Alle anderen erscheinen erfahrener. Das ist auch ein sehr wichtiger und guter Befund. Man könnte auch sagen, für Beziehungserfahrungen gibt es leider keinen zweiten Bildungsweg. Weitere Faktoren, die den Außenseiterstatus zementieren, sind Schüchternheit, ein wachsender Mangel an sozialen Fähigkeiten und Wissen über soziale Regeln, Depressionen, ein negatives Körperbild, das Gefühl der Asexualität, ungünstige Lebens- und Arbeitsverhältnisse sowie ein Mangel an Mobilität. Die Folgen dieser Lebenssituation sind Unzufriedenheit, Frust, Zorn und Traurigkeit. Wenn man weiß oder wenn man sich in Erinnerung ruft, dass das vor allem für die männlichen Betroffenen, für die heterosexuellen männlichen Betroffenen gilt, dann versteht man, wieso dieser Begriff irgendwann den Weg gefunden hat zu dieser aggressiven, bösartigen Subkultur. Mal abgesehen davon, dass der Begriff ohnehin nun mit der Zeit verbrannt ist, könnte man sich ja die Frage stellen, warum ist der Begriff involuntary celibacy nicht doch eine sehr gute Beschreibung? Beziehungsweise warum ist es unfreiwillige Keuschheit nicht? Auch hier würde ich sagen, wieder ein Kategorienfehler. Es ist zu sehr auf die sexuellen Beziehungen fokussiert. Also Keuschheit bezieht sich ja ausschließlich nur darauf, dass man keinen Sex hat. Und ästhetisch ist Keuschheit auch, wie ich finde, total überholt. Das ist natürlich nur eine reine Geschmacksfrage. Andere mögen diesen Begriff gerade aus ästhetischen Gründen als besonders gut empfinden. Aber ich finde, ich mag ihn nicht aus ästhetischen Gründen und ich halte ihn für falsch gewählt, weil er sich hauptsächlich bis ausschließlich nur auf Sex bezieht. Ein weiterer Begriff, der in Arne Hoffmanns Buch auftaucht, ist vergiftende Scham. Dieser Begriff stammt von Michael Pilinski, der selber mal ein absoluter Beginner war, und er prägte eigentlich den Begriff Toxic Shame, was zum einen vergiftende Scham als auch giftige Scham bedeuten könnte. Pilinski zufolge erfahren die besonders sensiblen absoluten Beginner Zurückweisungen als Demütigungen. Warum das nur für besonders sensible absolute Beginner gelten sollte, konnte ich dem Text jetzt nicht entnehmen, das gebe ich jetzt nur so wieder. Gehäuft wirken diese Zurückweisungen sich zerstörerisch auf ihre Persönlichkeit aus. Aus diesem Grund vermeiden die Betreffenden eine für sie möglicherweise unangenehme Situation auf zwei verschiedene Weisen. Entweder sie ziehen sich ganz zurück und kapseln sich ein, weil sie das Lähmungsgefühl vor einer Kontaktaufnahme nicht überwinden können, oder sie weichen wenigstens der sexuellen Spannung aus und landen unversehen auf der gemütlichen, aber wenig befriedigenden Kumpelschiene. Die möchten sie zwar wieder verlassen, sobald sie Vertrauen zu der begehrten Person gewonnen haben, das ist dann aber oft nicht mehr möglich. Die Leidenschaft hätte zu Beginn der Beziehung stehen müssen, nicht wenn diese bereits etabliert ist. Und genau das ist das, was unter giftig verstanden wird. Die Scham, die dafür sorgt, dass man sich zurücknimmt, dass man eben es nicht drauf ankommen lässt, jemanden kennenzulernen und ihm oder ihr zeigt, dass man sie mag und toll findet. Genau das sorgt dafür, dass Möglichkeiten entweder vermieden oder nicht genutzt werden. Ich fahre fort, die Angst vor Sexualität kann auch andere Hintergründe haben. Wer von giftiger Scham befallen ist, nimmt das Gefühl der, ich verwende hier mein anderes Wort, Erregung, als negativ wahr, statt als Anreiz, die Furcht vor dem möglichen Partner zu überwinden. Er, also ist es alles immer irgendwie männlich zentriert, heterosexuell zentriert, aber ich führe fort, er wertet die sexuelle Aggression innerlich ab und zähmt sie. Dazu mag die Angst treten, durch Sexualität oder durch emotionale Gebundenheit von einem anderen kontrolliert zu werden. Also dieser Absatz ist ziemlich schwierig formuliert. Und um dem mal vorzugreifen, ich werde das Buch irgendwann später mal auch besprechen, aber das ist keine Ausnahme, das ist der Regelfall. Dieses Buch ist keine Empfehlung, erkläre ich aber mal später in einem anderen Podcast. Ich übersetze den Absatz so. Menschen, die von der toxischen Scham befallen sind, haben Angst vor Kontrollverlust. Das deckt sich so ein bisschen mit dem, was man so vorlesen konnte. Man möchte eben sich nicht offenbaren, sich nicht zeigen, nicht sagen, hey, ich stehe auf dich und gegebenenfalls eine Abfuhr kassieren, sondern man möchte die Situation kontrollieren und das gelingt im aller Fälle ja auch. Gleichzeitig nimmt man sich aber eben halt auch die Chance auf eine Beziehung. Oder man schmälert bestehende Chancen auf eine Beziehung. Und dieser Kontrollverlust, das ist das, was ich jetzt aus diesem Absatz herausnehme. So, ist vergiftete Scham nun ein guter Begriff für absolute Beginner, für ungewollte Beziehungslosigkeit, für Menschen ohne Beziehungserfahrungen? Ich würde sagen, nein, aber aus ganz anderen Gründen als zuvor, denn es ist im Endeffekt keine alternative Terminologie zu absolute Beginner, sondern es ist einfach eine ergänzende Bezeichnung für ein anderes Phänomen. Einfach ein Phänomen, was sozusagen ein Co-Befund ist oder eine Art Komorbidität. Also wir haben die Situation, dass Menschen noch nie Beziehungserfahrungen hatten oder ungewollt beziehungslos sind und zugleich lässt sich bei ihnen wohl, so beschreibt es Pilinski, eben auch sowas wie eine vergiftende Scham beobachten. Und deshalb könnte man durchaus den Begriff einfach vergiftende Scham, Toxic Shame, mit in den aktiven Fachwortschatz mit hineinnehmen, aber nicht als Ersetzung für absolute Beginner, sondern als Ergänzung. Ein paar Ergänzungen zu meinen eigenen Arbeitsdefinitionen, die ich in der ersten Podcast-Folge vorgestellt hatte, weil mich dazu eine Nachricht mit ein paar Nachfragen erreicht hatte. Eine Frage war, wie man denn sexuelle Beziehungen und partnerschaftliche Beziehungen voneinander differenzieren könnte, beziehungsweise wie man sexuelle Beziehungen definieren könnte. Denn irgendwie gehört ja beides zusammen. Und das stimmt, beides gehört irgendwie zusammen. Meines Erachtens aber, und deshalb unterscheide ich sie, sind es zwei getrennte Sachen. Das eine ist eben der Sex, das nicht in einer Partnerschaft zwingend stattfinden muss. Und das andere ist eben die Partnerschaft selbst, die gegebenenfalls auch völlig ohne Sex auskommen kann. Und um die gleiche Unschärfe aufzulösen, wie sie zum Beispiel der absolute Beginnerbegriff hat, war ich eben der Meinung, man sollte Sex von Partnerschaft trennen. Beziehung dient hier also als Überbegriff für beide Beziehungsformen und hat ja ohnehin generell eine größere Bedeutungsbreite als das, was wir alltäglich meinen mit ich bin in der Beziehung mit einem Mann oder mit einer Frau. Denn wir stehen ja auch in einer Beziehung zu unseren Familienmitgliedern, zu unseren Freunden und wir haben auch verschiedene Arbeitsbeziehungen. Es ist also sowieso selten nur die partnerschaftliche Beziehung gemeint. Und deshalb die Unterteilung in Sex und Partnerschaft, die wiederum zusammengefasst sind als Beziehungsformen, um die es hierbei geht. Aber natürlich gehört Sex und Partnerschaft irgendwie recht eng miteinander zusammen. Man kann zwar Sex haben, ohne mit jemandem in einer Partnerschaft zu sein, und man kann auch mit jemandem in einer Partnerschaft sein, ohne mit ihm oder ihr auch Sex zu haben. Allerdings ist das in aller Regel der Fall. Selbst in einem Fall wie, sagen wir mal, zwei Leute treffen sich, lernen sich kennen, mögen sich, stehen vielleicht sogar aufeinander und irgendwann haben sie mal miteinander das ein oder andere Mal Sex, aber erst später beschließen sie zusammen, gemeinsam eine feste Partnerschaft einzugehen. Selbst in diesem Fall, wo Beziehung und Sex miteinander zeitversetzt stattfindet, würde ich ja sagen, dass das schon eng miteinander zu tun hat. Also ist die Trennung zwischen Sex und Partnerschaft zwar geboten, um sachlich sauber zu arbeiten, aber natürlich ist die Trennung zwischen Sex und Partnerschaft im Zweifel auch etwas Künstliches. Aber weil die Nachfrage nach sexueller Beziehung war, sexuelle Beziehung meint jetzt nicht, ich gehe mit einer anderen Person eine bestimmte, Anführungsstrichen, partnerschaftliche Beziehung ein, in der es nur um Sex geht. Also man merkt schon, man kann auch mit meiner Begriffs- und Wortwahl ein bisschen durcheinander geraten und ich gebe offen zu, das passiert mir auch. Aber natürlich muss ich auch sagen, meine Definition ist open for discussion. Ich bin damit auch nicht zu 100% zufrieden. Bei der Aufzeichnung habe ich mich mehrmals verhaspelt, weil ich statt Partnerschaft Beziehung gesagt habe. Weil ich selber auch im Kopf habe, dass Beziehung eben nicht nur Arbeitsbeziehung, Geschäftsbeziehung oder sowas meint, sondern halt eben partnerschaftliche Beziehungen. Wenn ihr also bessere Vorschläge habt, schreibt sie mir gerne, schreibt sie zum Beispiel in den Kommentaren unter dieser Podcast-Folge bei mir auf dem Blog. Oder wenn ihr Vorschläge habt, wie man es ganz anders definieren könnte, oder zumindest wenn ihr Vorschläge habt, bei denen man nicht so leicht durcheinander kommt wie ich selber, dann immer her damit. So. Das war die zweite Folge von Forever Alone, dem Podcast über ungewollte Beziehungslosigkeit. Weil Schweigen selten hilft. Ich bin Heinrich. Ich sage Danke. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitfühlen und Mitdenken. Vielen Dank für die ersten Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal.